Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Heute widmen wir uns einem Thema, was bestimmt viele von uns natürlich interessiert und teilweise auch betrifft, und zwar schwierige Beziehungen. Silvia, du sprichst ja oft über gelingende Beziehungen und wie wichtig Beziehungen sind. Und ich glaube, es stimmt ja, dass der Mensch unser größtes Glück ist, aber auch unser größtes Unglück sein kann, weil die Menschen uns einfach so wichtig sind in unserem Leben. Von daher, lass uns doch heute mal drauf gucken, was wir tun können, welche Möglichkeiten wir haben, wenn es eben knirscht in Beziehungen oder wenn es schwierig wird. Und ich glaube, wir öffnen da sowohl für Familien, für Partnerschaften, für Freundschaften, oder? Wir öffnen
auch für Arbeitsbeziehungen.
Auch für Arbeitsbeziehungen.
Ja, Nachbarschaft,
für alles. Nachbarschaft, für alles. Ja, ja, schön. Dann, genau, das war jetzt schon mal die Eröffnung. Was tun wir denn überhaupt, wenn es knirscht in Beziehungen?
Also was ich am Buddhismus immer so schätze, seit Beginn ist ein klarer Blick zuerst auf die Fakten, auf die Tatsachen, was ist los. Und sie schätzen ja auch sehr die Fähigkeit zur Unterscheidung. Und da fiel mir jetzt ein, es gibt eine wunderbare Viererliste, Unterschiede zwischen Liebe und Anhaften. Zwischen Wohlwollen, Liebe, also jetzt nicht nur zu tiefer, emotionaler Verliebtheit oder so, sondern Liebe im Sinne von Metta, von Wohlwollen, von Freundlichkeit, von Offenheit und Anhaftung. Und wir verwechseln das sehr, sehr oft. Und da, ich nenne die vier Unterschiede. Liebe oder Metta, Freundlichkeit entsteht aus Fülle, Anhaftung aus Mangel. Freundlichkeit, Wohlwollen erlaubt sich, kann es aushalten, einen realistischen Blick auf Stärken und Schwächen der anderen Person zu werfen, während Anhaftung eher idealisiert aus diesem Mangel heraus. Das, was mir fehlt, muss ja die andere Person haben, sonst könnte ich die ja nicht toll finden. Dann wunderbar, Wohlwollen, Wertschätzung, Freundlichkeit, Wärme, Liebe, in diesem Sinne, die wächst, je länger man sich kennt. Die wird stabiler, tiefer, tragender, während Anhaftung ständig schwankt, je nachdem, wie die andere Person sich verhält, ob sie meinen Erwartungen entspricht oder nicht, oder mich enttäuscht. Ja, ich habe mich halt getäuscht, aber das hören wir nicht, das merken wir nicht. Und viertens, ganz schlicht, Liebe, Wohlwollen tut gut, Anhaftung tut immer wieder sehr weh. Also mir hat es total geholfen, als ich das zum ersten Mal hörte vor über 40 Jahren, dachte, wunderbar. Und seither, wenn es knirscht in einer Beziehung, ob ich mit jemandem zusammenarbeite oder ob wir an einem Projekt arbeiten, aber auch in nahen Beziehungen oder in meiner Blutsfamilie mit Geschwistern oder was auch immer, ja, was ist denn jetzt los? Es tut irgendwie weh, es irritiert, ich bin frustriert, ich bin enttäuscht. Okay, ich frage immer zuerst, wie habe ich mich vor diesem Konflikt gefühlt? Irgendwie nicht vollständig, irgendwie unzufrieden, irgendwie nicht in meiner Fülle. Natürlich soll das jetzt nicht zur Idealisierung führen, ich bin dann immer in meiner Fülle, sondern auch situativ. Ich habe mich gerade wohl gefühlt. Und dann ist es auch leichter in einer Begegnung, auch mal eine dumme Bemerkung oder irgendwas. Ich habe das vergessen, ich bin zu spät gekommen, tut mir leid, ich habe den Termin falsch notiert und ich bin jetzt heute nicht da. Wenn ich gut beieinander bin, sage ich, ach prima, komm in einer halben Stunde, jetzt kann ich noch ein bisschen lesen oder ein bisschen in die Luft gucken, fühle ich mich wohl. Wenn ich aber schon frustriert bin und dann kommt das noch dazu und dann hat die noch den Termin verpasst, weil sie mich eben nicht wertschätzt. Und die findet mich nicht wichtig und irgendwas anderes ist wichtiger als ich. Ja. Also aus der Fülle bin ich gerade in meiner Kraft oder bin ich sowieso schon frustriert? Und dann, was erwarte ich eigentlich? Also ich meine, das merkt man sehr gut, wenn man verliebt ist und nach einem halben, dreiviertel Jahr erscheint die reale Person mit ihren Stärken und Schwächen hinter meinen Zuschreibungen und Projektionen. Und dann plötzlich merke ich, die Person ist ja auch manchmal unpünktlich oder vergesslich oder rücksichtslos oder die hat doch echt komische Meinungen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Am Anfang dachte ich, das ist einfach differenziert und intelligent. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist einfach ja, pingelig oder rechthaberisch oder sonst was. Also ich gucke einfach, Fülle, Mangel. Was projiziere ich, was erwarte ich? Und da hilft mir auch das Wort Enttäuschung. Ich kann nur enttäuscht sein, wenn ich mich getäuscht habe. Wenn ich eine überzogene Erwartung oder eine falsche Erwartung hatte. Ja? Und das sind eigentlich die wichtigsten Aspekte, die ich prüfe. Denn dass Zuneigung wächst, das merke ich ja. Und das kriege ich ja an meinen. Ich habe sehr viele langjährige Freundinnen und Freunde und langjährige Beziehungen, zum Teil noch zu Leuten, die ich aus der Schulzeit kenne, aber auch aus meiner ersten WG oder langjährige Dharma-Freunde, die ich aus buddhistischen Zentrumszeiten kenne. Und es ist positiv wie Familie. Und ich merke einfach, natürlich erzählt die manchmal blödes Zeug oder da ist er so ein bisschen pingelig oder ein bisschen komisch, aber die Liebe ist einfach da und die wächst mit den Jahren, auch mit der Dankbarkeit, dass wir uns so lange kennen. Ja, und letztlich tut es einfach gut. Oder eben bei einer anderen Beziehung, okay, das ist gelaufen. Das tut mir nicht gut. Ich werde jedes Mal, falle ich in alte Muster zurück.
Da sind wir ja schon, an einer wichtigen Stellschraube, glaube ich. Zum einen, wenn du sagst, wir leben entweder aus dem Mangel oder aus der Fülle. Nun ist es ja relativ schön und auch einfach, mit Menschen umgeben zu sein, die aus dieser Fülle auch leben können, weil sie die Fülle ja auch haben.
Selber haben.
Und der Mangel, den wir ja erleben, den wir selber manchmal ja spüren oder auch bei Menschen in unserem Umfeld, der vielleicht kommt, weil sie ja schon als Kind nicht genährt wurden, weil sie auch nicht aus der Fülle schöpfen können, weil sie vielleicht eine ganz schwierige Mutterbeziehung hatten oder eine ganz krätzige Vaterbeziehung. Und dann geschieht ja, wenn wir diesen Menschen begegnen oder wenn wir selber in dieser Stimmung sind, dass wir aus dem Mangel heraus agieren. Es gibt Menschen, die agieren sehr aus dem Mangel und haften dadurch sehr an. Was rätst du da an im Umgang gerade mit Menschen, wo du vielleicht spürst, hier ist gerade Mangel, hier wird gerade gezerrt, gezogen?
Also grundsätzlich sage ich, deswegen übersetze ich auch den Begriff Metta nicht mit Liebe. Und ich bin Ayakema unendlich dankbar, dass sie gesagt hat, man kann nicht alle Leute lieben. Manche sind einfach so doof, die kann man nicht lieben. Aber man kann vielleicht Mitgefühl empfinden. Also ich habe nicht den Anspruch, dass ich mit allen Leuten auskomme. Ich habe meine Freundschaften, ich habe meine langfristigen Beziehungen zu Menschen, die mir gut tun, wo ich denen merke, ich tue denen gut, wo einfach was Konstruktives möglich ist. Und dann, ich meine, ich bin ja gelernte Lehrerin, also auch Schullehrerin. Ich bin dann halt bei manchen Leuten einfach pädagogisch und da helfen mir die vier unermesslichen Haltungen. Wenn es schwierig ist, dann versuche ich einen Bezug zu dem Leiden der Person zu bekommen. Das war Ayakemas Tipp. Und ich merke sofort, also schon als sie das im Vortrag gesagt hat, ich habe gemerkt, am gleichen Tag fielen mir Leute ein, wo es manchmal klemmt und knirscht. Natürlich, die ist unsicher. Der hat gerade beruflich unglaublich viele Probleme und fühlt sich unter Druck oder unterfordert. In dem Moment wird mein Herz offener. Und dann kann ich mitfühlend sein und ein bisschen gelassen mit den Macken, die die Person dadurch hat oder das destruktive Verhalten oder die Selbstablehnung oder was auch immer. Aber ich bin dann mit den Leuten nicht primär befreundet und versuche viel Zeit mit denen zu verbringen, sondern dosierte Kontakte, wo ich auf jeden Fall höflich, so freundlich wie es geht, und das fällt mir relativ leicht, dass ich pädagogisch, freundlich, jedenfalls mögen auch nicht alle Leute, die wollen um ihrer selbst willen geliebt zu werden, aber da bin ich sehr vorsichtig, weil ich lasse mich nicht aussaugen. Manche Leute saugen ja sehr, aber da kann ich höflich und freundlich sein und versuche, irgendwas Gemeinsames zu finden, das beide interessiert. Also irgendeinen gemeinsamen Grund oder ein gemeinsames Thema, oder wenn ich weiß, die Person geht gern schön essen oder liebt den Park, oder dann versuche ich halt das Thema darauf zu lenken oder was mit ihr zusammen zu machen, mit der Person.
Du würdest jetzt weniger auf den Grund Konflikt an sich, ich spreche manchmal, würde es mehr wohlwollend umhüllen, genau. Also dass die Person sich mehr Gefühl sorgt, mehr umhüllt fühlt, mehr gewertschätzt.
Ich bin ja keine Therapeutin für Sie. Ja. Also helfen, das finde ich sehr nervig, wenn Leute mir helfen wollen, weil sie irgendeinen Mangel bei mir sehen, was ich nicht kann. Ja, das mag ich nicht. Also eher Freundlichkeit oder wenn mich jemand fragt, du, mir geht es so schlecht zur Zeit und hast du irgendeinen Tipp, dann sage ich, du, ich kenne super Supervisorin, die kann ich dir empfehlen, die hat noch Plätze frei. Oder welche Art von Hilfe brauchst du? Brauchst du Gespräche oder brauchst du körperliche Unterstützung? Bist du krank? Also was auch immer. Also da, oder ich suche eine Meditationsgruppe und ich habe keine und so, dann, wenn ich was weiß, kann ich was empfehlen.
Ja, du hast ja vorhin eben auch gesagt, es gibt ja der Menschen, die einem ein bisschen die Kraft, die einem selber an die Kraft gehen. Man spricht ja heute sehr, und ich glaube, das machen gerade die Jungen sehr, das taucht ja in jedem Artikel immer wieder auf, es wird von toxischen Beziehungen gesprochen, also die Mutter ist toxisch, der Partner ist toxisch, die Freundin ist toxisch, momentan sind ja anscheinend sehr viele sehr toxisch. Bei toxischen Beziehungen wird ja jetzt häufig geraten, Leute, haltet euch bloß von ihnen fern, weil sonst geht es dir ja selber
die ganz Kraft. Schlecht.
Da geht es dir selber ganz schlecht. Und da sind wir wieder an diesem Punkt, dass wir in der Gegenwart häufig auf uns gucken, wie kann denn ich in diesem Wohlfühlmodus bleiben, und dann halte ich mir alle vom Leib, die diesen Wohlfühlmodus stören.
Also ich meine, da höre ich dauernd, ich bin ein armes Opfer und die anderen sind schuld. Meine Mama ist schuld, mein Papa ist schuld, die anderen sind schuld. Der Kapitalismus, das System, das Klima, die Wirtschaft, was auch immer, die Nachbarn, alles, die Stadt, alles, die anderen sind schuld. Ja? Und das halte ich für sehr destruktiv, denn je mehr Macht ich dem Außen zuschreibe, desto ohnmächtiger fühle ich mich. Und ich übernehme dann keine Verantwortung für mein Verhalten. Also ich frage mich immer, kann ich irgendwas Positives beitragen, damit die Beziehung sich entspannt. Ich habe mit meiner Mutter, ich habe eine Zeit lang mal gemerkt, wenn ich sie besucht habe, vor 30, 40 Jahren, dass bei einem bestimmten Verhalten von ihr ich in kindliche Muster zurückfalle. Vor allen Dingen, wenn ich dann 2, 3 Tage bei ihr gewohnt habe, das habe ich dann nicht mehr gemacht. Ich habe dann eher bei einer Freundin gewohnt oder bei einer Cousine und habe meine Mutter zum Kaffee besucht oder so. Oder bin mit ihr essen gegangen oder spazieren oder auf dem Friedhof oder so. Und dann habe ich einfach überlegt, was macht sie gerne? Dann haben wir manchmal zusammen Karten gespielt. Oder eine Passion, ich habe gehört, sie legt gerne Passionen. Dann haben wir zusammen Passionen gelegt und uns dabei Französisch unterhalten, weil sie das mochte. Und dann war sie inspiriert, nach Wörtern zu suchen, und ich auch. Und irgend so ein Blödsinn. Wir haben Karten gespielt und Französisch geredet. Also ich habe überlegt, was mag sie, was entspannt sie? Und dann habe ich das gemacht und bin natürlich sofort aus meinem Muster rausgekommen. Aber es ist natürlich dann ein pädagogisches Verhalten. Aber das erlaube ich mir in Situationen, die ich sonst schwierig finde oder wo ich auch merke, dass die meine Muster triggern. Und ich, wenn ich nicht reflektiert mich verhalte, rutsche ich in alte Muster rein. Und das will ich ja nicht. Also ich versuche, Verantwortung zu übernehmen für meinen Beitrag zu dieser Begegnung. Und das finde ich manchmal fehlt, diesen Leuten, die sich primär als Opfer sehen. Natürlich kann ich verstehen, wenn jemand krank ist und eine schwierige Kindheit hatte, dass die jetzt nicht ständig zu ihren Eltern rennen und versuchen, Friede, Freude, Eierkuchen zu zelebrieren. Aber ich sage schon, also ich würde dir schon empfehlen, pfleg vor allem die Beziehungen, die dir gut tun, aber guck auch mal, wenn du so abwehrend reagierst, was dein Beitrag ist.
Ja. Da sind wir, genau, da möchte ich einhaken, weil du hast ja gesagt, also wenn ich dann bei mir alte Muster erkenne, dann war jetzt deine Lösung, ich meine, die Idee ist klug zu sagen, aber dann wenn ich diese alten Muster mit meiner Mutter getriggert werden, dann gehe ich einen Schritt aus der Situation raus, mache ein bisschen Judo und tue was anderes praktisch aktivieren. Richtig. Aber jetzt die andere Frage ist doch an dem Punkt, und damit quälen sich ja doch viele Menschen, weil sie immer wieder in dieselben Muster ja reinfallen. Jetzt gehen wir mal zum Beispiel Thema Partnerschaft. Man immer wieder Muster, die man aus der Kindheit kennt. Und denkt, bis zu einem gewissen Punkt wenn ich es wieder aktiviere, kann ich es in der Situation ja auch lösen. Ich meine, es gibt ja Therapeuten, die raten dazu hin, dass man reingeht, es löst, und andere würden eher raten, nicht wieder das gleiche Muster, geh raus. Was meinst du denn jetzt
dazu? Es kommt drauf an, wozu ich in der Lage bin. Also ich sage generell, eine Zweierbeziehung reicht sowieso nie. Ich brauche Freundschaften, ich brauche andere Kontakte, ich brauche auch berufliche Kontakte, dass es nicht immer, also dass es nicht so eine Monokultur wird. Das ist genauso, das dann wird auch sektenmäßig in einer Zweierbeziehung. Dann ist man in einer Blase und dann ist man überfordert, weil immer das Gleiche getriggert wird. Also mein Bild ist dafür, unsere Muster sind Haken. Alle Menschen haben Muster. Alle Menschen haben Haken und dann verhaken wir uns. Je mehr ich aber meine Muster kenne und mit ihnen arbeite und sie in anderen Kontexten nicht so aktiviere, dann werden die flexibler. Ich sage dann immer, dann werden die Metallhaken zu Gummihaken. Und dann verhake ich mich immer noch, aber mein Haken ist dann ein Gummihaken und der Haken öffnet sich und die andere Person kann sich gar nicht mehr verhaken, weil ich dann, also eben nicht mehr länger verhaken, ich bleibe nicht verhaken. Also ein Bild. Also ich muss einfach gucken, wozu ich in der Lage bin. Es gibt einfache Muster, die nicht so tiefgreifend sind, da kann ich ausprobieren, ich muss ja experimentieren. Wir probieren das aus und wenn man das zusammen reflektieren kann in einer Zweierbeziehung oder in einer Freundschaft, war das manchmal möglich, dass ich sage, du, ich weiß, du bist Atheistin und ich bin eher, habe so eine religiöse Seite mein ganzes Leben lang schon, und entweder eine Möglichkeit ist, wir vermeiden das. Wir reden einfach nicht über spirituelle Themen, weil das nervt dich, und wenn du dann immer nur negativ bist, das nervt mich auch. Lassen wir. Aber manchmal war es möglich, darüber zu reden, wie sich das entwickelt hat in der Geschichte. Und also mit einer Freundin sind wir an den Punkt gekommen, dass sie sagt, ich verstehe jetzt, das ist dein Leben gewesen. Du hast einfach andere Erfahrungen gemacht als ich. Und dass sie klug ist, hat sie gesagt irgendwann, ja, okay, ich akzeptiere das einfach. Und ich kannte ja auch ihre Biografie. Und unsere Mütter haben sich sogar kennengelernt und so. Also wir merken, ja, aber das war dann, weil die Beziehung alt, also langjährig ist, konnten wir uns das irgendwann leisten, aber nicht am Anfang. Und nicht schon nach 10 Jahren, das hat gedauert. Also immer wieder gucken, was kann ich? Und dann probiert man es halt manchmal, manchmal geht es schief. Und dann sagen wir, du, ich glaube, wir lassen das Thema jetzt. Es bringt irgendwie nichts. Oder eine andere Freundin, die hat zu mir gesagt, immer bist du so harmonistisch, ist ja furchtbar. Und irgendwann haben wir rausgekriegt, sie spürt sich besser, wenn es Unterschiede gibt, wo sie merkt, wie sie wieder tickt. Das fand sie richtig produktiv, während ich bin in einer Großfamilie groß geworden, es war einfach notwendig, dass man mit Leuten auskommt. Das heißt, ich bin nicht konfrontativ, sondern eher, ich suche das Gemeinsame. Und wenn Leute anders ticken, finden die das nervig. So, also das haben wir dann eben erkannt. Okay, da ticken wir unterschiedlich, unterschiedliche Biografien. Und es war ja auch ein Stück die Anziehung.
Ja genau, was ja dann auch heißt, wo du das gerade sagst, ich meine Harmonie, wie nennt man das, harmonische Menschen, nee, ja. Menschen, die gern Harmonie haben, ja. Also dazu zähle ich jetzt zum Beispiel auch, ich mag das gern, dass in meinem Umfeld Harmonie ist, da trage ich auch was dazu bei.
Ja.
Und das heißt dann aber auch, gerade wenn Leute, so wie deine Freundin jetzt das an für sich schwierig findet, wenn man vielleicht harmoniesüchtig die Dinge unter den Teppich kehrt,
ja, ne,
heißt es dann auch mal aus dem eigenen Muster ganz bewusst rauszugehen und sich etwas zu stellen, was für das Gegenüber in dem Fall wichtig ist, auch wenn es nicht das eigene wäre. Das eigene.
Wenn es emotional möglich ist. Und es war für uns eine Zeit lang nicht so gut, das haben wir beide gemerkt und haben beide, das war einvernehmlich, wir lassen das Thema, darüber sprechen wir jetzt nicht. Wir gucken also bei einem ungefährlicheren Thema, wie hast du das Buch gefunden, wie fandst du diesen Film, das war nicht bedrohlich. Dass die eine sagt, den fand ich super toll und das hat mir gefallen, und sagt, das fand ich gruselig. Und so, wie man da miteinander umgeht, also das auch noch darzustellen im Film, finde ich furchtbar. Also das war dann ungefährlich. Ja, also einfach zu gucken, was geht, denn es ist ja beides ein Extrem. Wenn ich nur Harmonie will, kann man sagen, harmoniesüchtig. Wenn ich immer nur die Unterschiede betone und immer nur das Trennende, das ist auch ein Extrem. Und man findet halt den mittleren Weg nie ohne das Ausloten der Extreme. Dann kommt man vom einen ins andere und dann probiert man das und die Mentalitäten bleiben auch unterschiedlich. Und wenn man das aber begreift, kommt man auch in politischen Gruppen besser miteinander aus. Also wenn man kapiert, die Person braucht die Reibung und die Person braucht Harmonie, dann kann man versuchen, unterschiedliche Kleingruppen zu bilden oder Gesprächskreise oder das auch mal zu thematisieren. Und ich habe ja auch im buddhistischen Dachverband gearbeitet, ich habe mehrere Vereine gegründet und auch geleitet und so. Also das war eine Herausforderung, aber weil ich moderieren kann, weil ich Pädagogin bin, ging das oft, aber manchen Leuten bin ich furchtbar auf den Wecker gegangen. Die hätten lieber gestritten. Was ich bei einem gemeinsamen Treffen, was anderthalb Stunden ist, nicht so wahnsinnig hilfreich fand.
Ja, spannend. Ich meine, je mehr Menschen aufeinandertreffen, je mehr verschiedene Muster aufeinandertreffen.
Wahnsinn.
Große Herausforderungen.
Ja.
Ja. Ja, ja. Doch lass uns nochmal zurückgehen zu diesem, wir können uns ja sehr wohl entscheiden, uns von Menschen fernzuhalten,
ja,
oder Beziehungen auch zu beenden,
ja. Ja,
wenn sie uns nicht gut tun, wenn sie vielleicht wirklich toxisch sind. Und dann gibt es ja Beziehungen, die können wir nicht enden, weil es unsere Familien, ja, sind. Also wir haben ja hier mit Freundschaften sehr wohl die Möglichkeit,
ja. Ja.
Sie zu beenden. Mit Beziehungen wird es schon nochmal schmerzhafter, sie zu beenden und,
ja,
den Menschen gehen zu lassen. Und unsere Familien können wir nicht verabschieden, weil wir Teil davon sind.
Das, aber, ja, auch Nachbarn, wenn ich da wohne,
ja,
und die wohnen da,
ja,
dann kann ich ja die nicht wegschicken. Ja. Ja? Dann muss ich versuchen, also das habe ich als kleines Kind gelernt, als junge Erwachsene auch weitergelernt. Menschen sind verschieden. Wir waren drei Generationen im Haus. Also das fand ich irgendwie auch, also ich habe als kleines Kind gelernt, das ist nicht schlecht, wenn die Oma anders tickt als die Mama und der Onkel und die Tante und die Cousine, und waren ja alle unterschiedlich alt, also große Spanne von über 20 Jahren, 25 Jahren zwischen der ältesten Cousine und dem jüngsten Bruder. Also da hat man mitgekriegt, die einen waren, sind noch im Krieg geboren, die anderen waren 60er Jahre Kinder, also völlig unterschiedlich. Dass das nicht schlecht ist, wenn Leute verschieden sind und dass man miteinander auskommen kann, man muss nicht jeden Konflikt ausdiskutieren. Und man kann die positiven Seiten versuchen zu sehen, finde ich unheimlich. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der nur negative Seiten hatte. Irgendeinen, also wo gibt es eine Verbindung? Und ich meine, ich bin im Lokal aufgewachsen, da lernt man das in einer Gastwirtschaft. Da lernst du auch mit komischen Gästen einen zivilisierten Umgangston zu entwickeln. Und das ist nicht schlecht. Und nicht Anpassung und blöde Harmoniesucht, sondern die Menschen gibt es. Ich kann ja nicht alle, die ich doof finde, erschießen oder deportieren oder wegschicken oder, also versuchen, höflich zu sein, aber ich muss ja nicht dauernd hingehen. Ich muss auch nicht hin, also, ja.
Und trotzdem nochmal vielleicht zu Kernbeziehungen, die ja viele Menschen bis ins hohe Alter sogar plagen. Ich meine, du wirst auch immer wieder auf Frauen oder auf Männer treffen, die noch im relativ hohen Alter sagen, wäre meine Mutter, ne, anders gewesen,
ja, ja,
oder wären meine Eltern. Aber ich meine, gut, da ist ja auch was dran. Also Leute tragen ein Packerl mit sich rum,
ja,
vielleicht ihr ganzes Leben lang.
Ja.
Und wie groß, also ich glaube, da ist ja die Bereitschaft, sich auch mal zu versöhnen, oder auch die Bereitschaft, auch mal irgendwas ruhen zu lassen, die ist ja bei gelingenden Beziehungen sehr, sehr wichtig. Aber Versöhnung oder Vergebung kannst du ja nicht erzwingen. Du kannst ja nicht sagen, jetzt versöhn dich halt mal mit deiner Mutter, wenn sie jetzt schon stirbt. Du kannst doch bitte an ihr Todesbett gehen. Ne? Ich meine, ich finde so Sachen wirklich, wirklich ganz, ganz schwierig, wenn mir jemand sagt, meine Mutter liegt im Sterben, aber ich habe keine Beziehung mehr zu ihr, ich gehe da nicht hin. Ich finde das so, das quält mich selber,
ja,
so,
ja,
die Vorstellung, dass da, ja, ein alter Mensch stirbt, unversöhnt mit den Kindern. Vielleicht magst du dazu was sagen.
Also wir haben diese Frage auch Lama Yeshe gestellt. Wir hatten mal eine 78 oder so in Kopan im Kloster. Während eines Kurses hatten wir ein Gespräch mit ihm, wo wir alle Fragen stellen durften, die wir wollten. Und da war ein Thema Abtreibung und schwere familiäre Konflikte. Und er hat, also traditionell sagen sie, Abtreibung ist Mord, man soll nicht töten. Aber die Tibeter hatten Kräuter, wo man eine Schwangerschaft verhindert. Ja, also wie eine Art Empfängnis, das fanden sie nicht problematisch. Also zumindest das, was uns Lama erzählt hat. Und dann hat er gesagt, und manchmal, ich verstehe das, wenn eine Mädel 17 Jahre alt ist und kriegt ein Kind und ist noch in der Schule oder eine Mutter hat 5 Kinder schon und kommt damit nicht über die Runden, dann kann man sagen, liebes Kind, es tut mir sehr leid, aber ich habe keine guten Bedingungen für dich. Mit Liebe und Mitgefühl darfst du, also hat er gesagt, verstehe ich, wenn jemand abtreibt. Und dann, das war das Wichtige, du kannst mit deinem Kind, mit dem ungeborenen Kind reden. Du kannst, wenn dir das später nochmal hochkommt und ein schlechtes Gewissen hast oder natürlich dann auch mit der Mutter, die schon verstorben ist, wo man Krach hatte und Konflikte, red mit denen. Und ein anderer Lama, den ich später getroffen habe, zum gleichen Thema, habe ich ihn gefragt und er sagte, genau weiß ich das auch nicht, aber ich glaube, wenn diese Person reinkarniert ist, in einer anderen Inkarnation ist und wir reden mit ihr und sprechen mit ihr und schicken ihr gute Energie, dann hat die plötzlich einen Anflug von guter Laune oder von Lebendigkeit oder fühlt sich plötzlich wohl. Also ihre Vorschläge meiner Lamas war, rede mit den Menschen, mit denen du dich im Leben nicht versöhnen konntest, wo was gelaufen ist, was dich oder beide überfordert hat, wo es keine Versöhnung gab. Und das hat mich so entlastet. Und die ganze Zeit waren, glaube ich, 12 Frauen. Alle waren so erleichtert. 3 hatten eine Abtreibung hinter sich und 4 hatten schlechte Beziehungen zu den Eltern und so. Ich meine, das war halt die 68er-Generation und so, die da damals in den 70ern in Indien war und in Nepal. Also rede mit den Leuten zu Hause, innerlich. Und das hat eine Wirkung. Ich habe das mit einer anderen Beziehung probiert, wo ich viele Konflikte hatte. Ich komme aus Asien zurück und plötzlich hat sich die Beziehung verändert, weil ich nicht mehr mit geballten Fäusten, symbolisch, dieser Person begegnet bin, sondern irgendwie, ich habe natürlich bestimmt 30 Meditationen über Konflikte mit dieser Person gemacht, wo ich immer versucht habe, Mitgefühl zu entwickeln, Gelassenheit zu entwickeln, ihre Probleme zu verstehen, meine Haken zu sehen und so weiter. Und die Person, ungebildet, hat das gemerkt, dass ich nicht mehr im Widerstand. Und ich glaube, also das hat mich unglaublich inspiriert, dass selbst wenn man nicht direkt kommunizieren kann, dass man durch die Arbeit an eigenen Mustern und Konflikten und durch freundliche, wohlwollende Gedanken, durch Wunschgebete, mögest du glücklich sein, frei von Leid, voller Freude, in Gleichmut ruhen, dass da was ankommt. Ich meine, Menschen haben eine Ausstrahlung. Und Menschen merken, wenn ich wütend auf sie bin, oder wenn ich neutral bin oder wenn ich freundlich gesinnt bin. Das kriegen Menschen mit, auch wenn sie es nicht begrifflich fassen können.
Ja, aber das finde ich sehr, 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 sehr auch erhellend und auch sehr beruhigend, was du sagst. Aber nochmal zurückgekurbelt, manche Menschen sind noch am Leben und wir sind nicht mit ihnen versöhnt.
Ja.
Und sie sind vielleicht sehr alt und sie sterben vielleicht demnächst. Würde es dann, aus der Sicht, die du gerade erzählt hast, eventuell eine Möglichkeit sein, wenn jemand sagt, ich gehe aber nicht an das Sterbebett meiner Mutter, weil es könnte sein, dass sie mich im letzten Atemzug wirklich nochmal
verdammt
verflucht.
Ja.
Und stattdessen bin ich aber in der Ferne, tue ich mein Bestes, dass ich sie aus der Ferne begleite, wohlwollend ihr gute Gedanken schicke, versuche selbst in Frieden zu kommen mit ihr.
Meinst du, kein Problem, also ich weiß, ich habe selbst schon tibetische Lamas kontaktiert, als mein Stiefvater im Sterben lag, als jemand, mit dem ich eine etwas schwierige Beziehung hatte, sehr krank war. Die machen dann Pujas für die Person. Nenn mir deinen Namen oder nenn den Namen dieser Person und wer ist es und so. Und dann haben die im tibetischen Zentrum Hamburg oder hier in Berlin oder wo auch immer in München eine Rezitation gemacht, eine Puja gemacht und die positive Energie dem Wohl dieser Person, der Heilung oder der Versöhnung, was auch immer ich als Thema hatte. Und mir gefällt es. Und wir machen das auch viel, wenn irgendjemand aus der Sangha eine OP hat oder krank ist oder schwierige Situation, dass wir dann zum Teil in den lokalen Gruppen diese Meditation dieser Person widmen mit dem Wunsch, dass sie Heilung erfahren möge. Also wenn ich hingehen kann, und versuchen kann, wenn ich das aushalte, vielleicht auch mit Unterstützung von einer Freundin oder so, gut. Aber wenn nicht, beten, Wunschgebete, positive Gedanken. Ich glaube daran. Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube es.
Ja, ganz vielen Dank. Ich glaube, das hat das Thema doch sehr weit geöffnet und auch vieles uns gegeben. Ja, ganz vielen Dank. Jetzt würde ich sagen, anschließend gibt es dann noch eine Meditation oder eine Übung dazu.
Das mache ich gerne.